Herzlich willkommen zu Kulturpuls, dem Podcast der Kubi Academy. Hier sprechen wir über alle Themen rund um Kultur und Bildung. Mein Name ist Anke von Heil und ich habe heute den wunderbaren Steffen Wachter zu Gast. Ich freue mich total, dass wir jetzt schon wieder eine Folge unseres Kulturpuls-Podcasts machen können. Und ich bin ganz happy, dass ich den wunderbaren Steffen Wachter heute hier begrüßen darf. Ich sag schon mal, hallo Steffen, schön, dass du da bist. Ich stelle dich gleich kurz auch noch vor.
Hallo Anke, ja, ich freue mich auch total und ja, alles Weitere gucken wir.
Ja, genau. Wir gucken. Ich habe ja so ein bisschen überlegt, worüber wir sprechen können. Und es gibt so viele Themen, mit denen du dich beschäftigst. Du bist nämlich Erziehungswissenschaftler von Hause aus, wie man so schön sagt. Hast dich dann auch im Zuge einer Weiterbildung, können wir ja gleich auch mal drüber reden, zum systemischen Diplom-Projektmanager weitergebildet. Das finde ich eine interessante Sache. Ich kenne immer nur systemische Coach, aber systemisch ist super. Bist in deinem, wie man so schön sagt, Brotjob, Fachreferent am Hessischen Volkshochschulverband, bist aber auch geschäftsführender Vorstand der Landesvereinigung Kulturelle Bildung und als derjenige haben wir dich auch so ein bisschen Shanghai'd, wie man so schön sagt, in unseren noch zu bildenden Beirat für der Kubi Academy. Du bist Vorsitzender des Bundesarbeitskreis Politik, Gesellschaft und Umweltbildung und des runden Tisches BNE des Landes Hessen. Also ganz viele verschiedene Blickwinkel, mit denen du auch auf die kulturelle Bildung blickst. Und wir haben heute uns darauf verständigt, dass wir mal das Thema New Learning oder die Zukunft des Lernens uns anschauen wollen. Und ich habe noch so einen kleinen Kniff mit reingebaut, gedacht, am Ende können wir auch noch mal, weil das ist auch so ein Thema, was dich, glaube ich, sehr umtreibt, das Thema dritte Orte mal uns kurz angucken. Verständigen wir uns da drauf, ja? Wunderbar. Und dann fangen wir an mit dem Ping-Pong, was ich für den Kulturpuls ja immer gerne wie so einen Pulsschlag an den Anfang setze. Und ich schmeiß dir einfach Begriffe rüber und du gibst mir einen Gegenbegriff. Zeit.
Relativ.
Verantwortung.
Alle.
Alle, ja. Motivation.
Spaß.
Lernen.
Setting,
ah. Wachstum.
Falsches Paradigma.
Mhm. Grenzen.
Konstruktion.
Chancen.
Falsch verteilt.
Ja, passt zur Bildungsgerechtigkeit vom letzten Podcast. Zusammenarbeit.
Schwarmintelligenz.
Mhm. Konzentration.
Kontext.
Ziele.
Wege.
Sehr gut. Da kommt das Systemische, glaube ich, ganz schön raus. Ja, klasse, weil es entsteht durch diese Wortwolke, die wir da kreieren, ja immer schon so ganz viele Dinge, die man jetzt auch gleich nochmal aufnehmen könnte. Also man merkt schon auch deine Spezialisierung oder deine Metaebene spüre ich daraus. Mal schauen, was wir da gleich auch nochmal von aufgreifen. Aber ich bin natürlich immer sehr happy, wenn es sich auch anbindet an die Podcasts davor. Aber auch bei dir die Initialfrage, was liegt denn bei dir zu oberst auf dem Schreibtisch?
Also zwei Dinge, die da oben liegen, sind im Moment, wie bei fast ganz vielen, ChatGPT und dritte Orte, weil wir das als Projekt auch gerade machen.
Ah ja, also interessant, ne? Das eine so sehr analog irgendwie und das andere, ja, weil das alle irgendwie gerade umtreibt. Sehr schön, also es ist ja auch etwas, was wir bei der Kubi Academy schon in den Blick haben und auch eine spannende Sache, auch im Hinblick vielleicht auf New Learning. Mal gucken, was wir daraus machen. Also wenn das zu oberst bei dir auf dem Schreibtisch liegt, vielleicht hake ich da einfach nochmal nach. Also ChatGPT liegt da mit welchem kleinen Post-its ganz oben
drauf.
Naja,
mit ganz vielen, also auch mit abstrusen. Also es liegt auch ein Bild da, ein relativ abstruses Bild aus einer der letzten Zeitfolgen. Das geht, ChatGPT ist ja die Sprachform, aber es gibt natürlich auch die Bild-KIs, die im Moment ja in der kulturellen Bildung und Kunst ja auch groß diskutiert werden. Und da war eines der Ergebnisse, wonach dann die Fütterung ja geändert wurde für die Sprach-KI, war ja das Bild einer schwarzen Päpstin. Ja, also ja. Die KI wurde gefüttert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war ja so dann der Aufschrei, ja. Was kommt raus, weil die Gendervorgaben da drin waren, weil die Mehrheitsbevölkerungsgeschichte irgendwie mit drin war. Und dann kommt ein schwarzer Mensch, eine Frau wegen der Gendervorgabe nicht raus vor, als Päpstin, ja, irgendwie. Und das bringt natürlich dann einerseits die Absurdität und andererseits aber die Absurdität der bisherigen Verteilung und dessen, was wir als Weltordnung irgendwie sehen, sehr, sehr schön auf den Punkt. Bei uns der andere Punkt, warum das ganz oben liegt, ist, weil es alle Bereiche dramatisch umwirbeln wird. Also wie, was braucht, was muss der Mensch noch lernen? Was muss er eher lernen, mit der Technik zurechtzukommen? Weil die Technik weiß alles. Und ist Wissen noch der Punkt? Ist das eine basierte Geschichte? Geht es mehr um andere Dinge, um den Umgang? Was heißt es für uns als scheinbare Wissensvermittlerinnen, wo wir uns ja eh schon längst nicht mehr so verstanden haben, glaube ich. Also für die, die das ernst nehmen, im Gegensatz zur Schule, die diese Transformation, glaube ich, noch viel stärker durchmachen muss, ist Erwachsenenbildung ja schon viel mehr mit Facilitator irgendwie, also Lernbegleitung und Ermöglicherin dann irgendwie in Verbindung gebracht. Und das ist, glaube ich, ja, was, wo wir uns ganz, ganz stark mit auseinandersetzen. Und das betrifft nicht einen Bereich, sondern das geht natürlich um alles. Ja. Was muss ich dann noch tun? Und Kollegen, die sich sehr intensiv mit auseinandersetzen, wie intelligent sind solche Systeme? Kann man die auch was fragen? Und kommt da auch was rum, wenn es dann plötzlich menschlich scheinbar wird, nämlich persönlich oder mit Gefühlen irgendwie in Zusammenhang gebracht und so? Also ist ein nicht nur spannendes Thema, sondern es treibt uns total um und lässt natürlich auch nicht den ganzen Bildungskanon, egal von curricularen Entwicklungen bis zu irgendwas, außen vor.
Ja, aber ich finde das super, dass es klingt ja danach, als wenn es wirklich auch ein Auftrag ist, ja, sich damit auseinanderzusetzen, weil im Kulturbereich ist ja immer so ein bisschen noch in manchen Ecken die Vorstellung, davon müssen wir nicht, ne? Ist nicht unser Thema so ungefähr, aber ja, der Auftrag, sich da einfach auch genau auszukennen. Also einerseits die Annahme, es wird alles verändern. Und auf der anderen Seite eben auch, du sagst, es liegt bei mir oben drauf. Du probierst es wahrscheinlich auch aus, um einfach auch bestimmte Einordnungen und so weiter auch vornehmen zu können.
Ja, probier es aus, aber auch die Auseinandersetzung mit Professionellen. Also wir haben schon letztes Jahr eine Veranstaltungsreihe dazu gemacht, wo das noch in den Anfangszügen war und hatten dann Professorinnen eingeladen und die ganz ehrlich und unbefangen gesagt haben, also der eine Kollege aus Hamburg, Professor, hat dann gesagt, er hat einfach ChatGPT mal sein nächstes Semesterprogramm schreiben lassen und das war leider nicht schlechter als das, was er geschrieben hätte. Und das musste er. Es hat natürlich nicht sein Semester gemacht und hat nicht die Durchführung der Seminare gemacht. Aber allein diese ganzen Sachen sind in Anführungszeichen sogar intelligenter als das, was wir von uns geben, wenn man davon Intelligenz spricht, weil es ist ja einfach nur eine Summe von vielen, vielen Informationen und das, was da zusammenkommt, die können wir gar nicht bündeln. Ja. Insofern ist immer die Fragestellung, für was sind wir da und was müssen wir da tun, aber das haben wir schon im Professionellen gemacht und ganz aktuell, ich war letzte Woche, war hier in Frankfurt die UNIQ-Konferenz.
Habe ich mitbekommen.
Genau, und das ist ja die Schnittstelle zwischen kultureller Bildung, eigentlich aus der Kultur hervorgegangen, aber in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Und es war ja ein Workshop-Format. Und das Spannende war, dass natürlich alle, die dann dort was kreieren sollten, da sollten eine Zeitung machen, also wirklich im Hardcore-Verfahren, nämlich ganz, ganz unter Zeitdruck mit lauter Expertinnen, richtigen, wie sie genannt wurden, aber wir waren ja auch alles Expertinnen. Und jeder hat sofort darauf zurückgegriffen. Es waren Facilitator da, die dann mit Bildgenerationsprogrammen und Textdinge und jeder ist sofort hingegangen und hat erstmal diese Technik befragt und erstmal das als Hintergrund genommen. Insofern zeigt es ja, dass es nicht nur um eine Technikverliebtheit oder um irgendwas geht, sondern der ganze Kulturbereich und der Bildungsbereich erstmal durchdrungen ist davon. Die Ergebnisse, da kann man dann drüber streiten oder kann dann irgendwas mitmachen, aber das ist nicht was, wo wir sagen können, naja, jetzt lass uns mal das Jahr abwarten und dann geht es wieder vorüber oder so.
Ja, ja, aber diese, also es klingt ja spannend, also hätte ich doch da sein sollen, weil sowas finde ich großartig, wenn man dann eben anwendungsorientiert das Ganze macht. Aber wir sind jetzt schon wirklich eigentlich sofort in dem The Proof of the Concept eingestiegen, ne? Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, also wenn man jetzt den Begriff New Learning sich anschaut, du hast es sehr schön aufgemacht, eben auch aus der Perspektive der Erwachsenenbildung. Vielleicht nochmal, also was verstehst du unter diesem Begriff, der natürlich wieder so denglisch eingesetzt wird, ne? Wobei ich immer finde, dass solche Begriffe das auch sehr schön fassen, weil es eben doch vielleicht was anderes ist als neues Lernen. Was genau deine Einstellung dazu, wie siehst du das? Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Was bedeutet das im Grunde genommen auch? Du hast es schon gesagt, ne? Es wird sich so vieles durchgreifend verändern. Wie passen wir uns am besten an?
Ja, wie passen? Also wir passen uns im Moment, glaube ich, in Deutschland am schlechtesten an. Das ist hauptsächlich das Problem, was ich so empfinde, weil das Konzept und die Konzepte, die gibt es ja schon lange. Also ich bin jetzt überhaupt nicht aus der Informatik kommend und bin jetzt auch nicht der obererste Freund von dieser Technikseite, sondern komme wirklich aus dem Pädagogischen und komme aus dieser ganzen Persönlichkeitsbildungsecke, sage ich mal, wenn man einen da reinschiebt. Trotzdem habe ich sehr, sehr früh das Glück gehabt und immer die Neugier, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ich habe 1989 schon Stefan Aufenanger als ersten Medienpädagogik-Prof, da gab es überhaupt nur eine Professur in Deutschland, in Mainz erleben dürfen, bevor er nach Hamburg gegangen ist oder so. Da hat jeder gesagt, naja, das verschwindet, das müssen wir jetzt ein bisschen machen. Und dann ist es auch nicht wieder besetzt worden in Mainz, dieses Thema. Ja. Es zeigt sich ja bei uns in der ganzen Lehrerinnenausbildung und auch in allen anderen Qualifikationen, dass das völlig vernachlässigt wurde. Und es kommen ja diese neuen Lernformen, wie sie genannt wurden, die sind ja schon längst da gewesen. Wir haben 2012, habe ich einen Funkkolleg schon dazu gemacht, wo es um Open Learning in der Form ging und wo es um ja auch, was ich vorhin mit Schwarmintelligenz irgendwie gesagt habe, drum ging, wo es in der Form, wo wir 2012 schon ein MOOC quasi Form als kennenlernend, was in Amerika schon praktiziert wurde, hatte. Und da hatten einzelne Profs hier ja mit dem Anfang das angefangen, was New Learning ja eigentlich sein sollte, nicht mehr, ich bin Wissensvermittlerin, wenn ich dann da stehe, sondern die Leute müssen sich das Wissen oder das, was sie da machen sollen, als Flipped Classroom oder Inverted Classroom vorher. Ich gebe Ihnen die Informationen, das ist das, was ihr, so wie ich ein Buch vorher lese und diskutiere nachher drüber und nicht, wir lesen gemeinsam dieses Buch, weil das ist nicht ein Mehrwert, den ich als Gruppe habe. Da wird es ja immer ganz plastisch. Und das wurde aber von ein, zwei Profs irgendwie gemacht und was heute findet immer noch genau dasselbe statt. Wir müssen uns nicht wundern und in Schulen genauso, dass dieses Absacken, was diese Studien wie auch immer uns belegen, ob internationale, ob nur europäische oder so, zeigen ja, dass wir immer weiter ins Hintertreffen geraten, weil wir immer noch auf diese analoge Vermittlungsform setzen und auf diese Technik, da vorne steht einer, der weiß irgendwas und das muss er den anderen beibringen. Ja? Also das ist ja fast so schlimm wie der Rückfall in den Nürnberger Trichter oder sowas, wenn ich das so irgendwie habe.
Ich verlinke das hinterher. Am besten machen wir so ein kleines Glossar, was wir dann hinterher nochmal dranhängen, weil natürlich jemand, der sich nicht ständig damit auseinandersetzt, muss wahrscheinlich auch nochmal, ne, was ist ein MOOC und Flipped Classroom und solche Sachen. Aber das ist auch so eine Wahrnehmung, die ich habe, dass ich denke, also ich habe eben auch vor über 20 Jahren mal angefangen, so mit dem Thema E-Learning, da so eine Ausbildung begonnen, leider nicht zu Ende gemacht, hätte ich mal. Man denkt, mein Gott, Gott, in 20 Jahren, das ist ja im Internetzeitalter, sind das ja Äonen, ja, was sich da hätte ändern müssen. Und vielleicht nochmal jetzt so, ich kreise ja immer so um die Grundlage, um das Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Und vielleicht auch die Frage, du sagst jetzt, du hast schon den Link, dass das auch eine Auswirkung hat, nämlich deswegen sind wir unten bei PISA. Ist das deine Haltung auch, dass du denkst, dass das eben eine Stellschraube wäre, wenn man da mehr investiert, dass es dann auch anders laufen könnte?
Natürlich, also das ist ja in Deutschland bekannt von Föderalismus alles Mögliche halten und der hat ganz, ganz viele Vorzüge und ganz viele positive Seiten, die wir irgendwie kennen, was Demokratieförderung und sonst wie angeht. Aber im Bildungssektor, wir streiten doch seit 50 Jahren um Bildungsreformen, die irgendwie in keinster Form irgendwie gemacht werden. Wenn, dann sind es immer Alleingänge und allein schon, wenn ich in zwei aneinandergrenzenden Bundesländern irgendwie nicht hin und her switchen kann oder wenn überall händeringend Lehrkräfte gesucht werden, aber das ist nicht synchronisiert ist, wann irgendein Referendariat anfängt von einem Lehrer und die dann ein halbes Jahr warten müssen, bis sie in einem anderen Bundesland ein Referendariat anfangen können oder so. Es ist abstrus, ja, also auf das hin. Und natürlich auch diese ganzen Rückgriffe, was die Leute alles gemacht haben müssen, um dann Lehrerin zu werden, ja, und was ihre Qualifikation ist, weil die lernen heute noch eine Fachausbildung, was überhaupt niemanden interessiert, weil dieses können sie gar niemals anwenden. Es geht ja um was anderes. Das, was wir versuchen in der Erwachsenenbildung mit Train the Trainer und Sachen und Kursen zu tun, das müsste natürlich eigentlich auch die Form sein. Es geht eigentlich nur noch um, wie erreiche ich die überhaupt, wie geschieht Lernvermittlung, Methodik, Didaktik und nicht aber eine Fachdidaktik und nicht eine Fachmethodik. Mhm. Ja. Das ist in einem kleinen Kern, ist die dann nachher ganz, ganz wichtig, aber dann kann ich ja spezialisiert Leute rauspicken, die genau diese Fähigkeiten haben, ja. Und
ja, also ich meine, das fällt uns jetzt massiv auf die Füße, die Lehrerausbildung oder die auch jetzt die Schwierigkeit, wenn es darum geht, wie werde ich Quereinsteiger? Ich weiß, weil meine Tochter sich dafür auch interessiert, es wird so viele Hürden, dass es eigentlich unattraktiv ist, ne? Aber vielleicht auch nochmal dieser Gedanke, weil das treibt mich auch um, natürlich in der Frage auch digitale Lernen. Angebote und diese Länderhoheit, ne? Das ist ja sowas, wo man auch das Gefühl hat, deswegen kommen solche digitalen Angebote auch nicht in den Kanon oder in die Möglichkeit, vielleicht damit spannendere Konzepte zu fahren, weil da ja keine Grenzen und Ländergrenzen irgendwie herrschen. Ne? Ist das auch sowas, oder was hast du da mitbekommen? Wie wird da vielleicht auch mal sich was ändern?
Na, es ändert sich halt durch Individualsachen, aber dann ändert sich ja trotzdem die Vorgabe und der Kanon nicht. Also wo das sehr stark passiert ist und die da auch große, ich sag mal, Fortschritte erzielt haben, weil individuell sich Leute engagiert haben, war ja ein großes Projekt, die das irgendwie gemacht haben mit offenem quasi Sharing von Lernmaterialien und dieser ganzen Form, die man irgendwie hat, was die Bundeszentrale für politische Bildung gemacht hat. Mhm. Die hat das gemacht und da haben sich viele Lehrerinnen engagiert, weil die natürlich gesagt haben, muss denn heute noch irgendwie ein Klassenkonzept für den 30-jährigen Krieg selber schreiben oder irgendwie sich hinsetzen für irgendwas machen. Es ist alles schon gemacht worden, es gibt schon mehr als 100 oder 1000 perfekte Geschichten. Warum sollte ich die neu erfinden und damit meine Zeit verbringen? Ja, die Zeit brauche ich eigentlich wo ganz anders. Das heißt, die haben auf dieser Ebene damit, sage ich mal, angefangen, aber dann waren es Lehrerinnen und Lehrer, die auf der Ebene Engagiertes wollten, aber trotzdem ändert sich ja ihr Lehrplan nicht. Ja? Also es ist ja so, dass dass ihnen vorgegeben wird, was sie dann da reinbringen müssen in die Kids und dass das eine Vorgabe ist, die ist übrig gestern, wenn wir sehen, wie sonst technische Entwicklung an uns vorangeht und vor allem das, was nachher dann wieder gefordert wird oder was die Menschen sein müssten, wie sie mit gesellschaftlichen Veränderungen umgehen. Sei es nachher im Job oder sei es im Privaten, sei es in der ökonomischen, sei es in der sozialen, sei es in der nachhaltigen Perspektive. Da sind ja ganz, ganz andere Dinge gefordert und die gehen so schnell, wo wir immer noch mit Curricula von vor 30 Jahren rumhantieren, ja, und das genauso lange Zeitläufe braucht. Also das ist eigentlich so, glaube ich, das Problem. Deshalb würde ich das den Lehrerinnen gar nicht ankreiden, sondern wirklich, wir brauchen da einen radikalen Systemwechsel, sonst wird dieser Nachsprung, in dem wir uns schon befinden, immer weitergehen.
Ja, und man merkt es ja immer wieder, die Klagen darüber, dass dann die Leute nicht ausgebildet sind für das, was sie dann eigentlich im Job tun sollten, ne? Genau, lass uns mal auf auch die Menschen blicken, die in solchen Konzepten von New Learning, also wir haben jetzt mal kurz in Richtung Schule geschaut, weil das ist natürlich klar auch ein Setting, ne, wo man eben sagt, was geht da anders, was kann man eben da auch machen. Es ist aus meiner Wahrnehmung so ein bisschen was aufgebrochen durch die schlimme Pandemiezeit, ne, wo sicherlich viele auch ein bisschen ins Hintertreffen, das will man nicht verschweigen, dass es VerliererInnen gab, ne, SchülerInnen, die da nicht gut mit klargekommen sind. Da spielen wahrscheinlich noch mal andere soziale Aspekte eine große Rolle. Aber was ich auch interessant finde, weil es immer wieder auch so die Diskussion gibt im Kulturbereich, ist das ja sehr extrem, ne? Diese ja, das Absprechen von eben tatsächlich intensiveren Beschäftigungen mit Themen, auch die Frage, digitales Lernen ist nicht gleichwertig mit einem anderen Form von Lernen. Da gibt es ja sogar irgendwelche Menschen, die dann irgendwie da hirnforschermäßig meinen, das tun zu können. Was ist deine Erfahrung, beziehungsweise welche Konzepte kennst du, wo du sagen kannst, nein, ne, es geht eben genauso gut auch im Digitalen oder vielleicht an manchen Stellen sogar noch besser?
Ja, das muss man ja auch erstmal einordnen. Also da gibt es natürlich einerseits verbal und auch numerisch irgendwie eine Inflation dieser ganzen Geschichte, wenn dann gefragt wird, Lernen 4.0 sind wir jetzt gerade angelangt, das ist ja so die Frage. Und auf der anderen Seite zu fragen, was ist denn mit dem Lernen 2.0, was wir gerade schon hatten, wo ist denn das in der Schule umgesetzt? Ja, jetzt reden wir von 3 und von 4.0, wenn ich aber 2.0 noch gar nicht irgendwie eingesetzt habe, wo bin ich dann? Ja, weil die immer noch klagen, dass sie keinen Internetanschluss haben oder nicht mit Technik umgehen können oder so Geschichten, haben wir ja alles erlebt in der Pandemie noch mal stärker hier, wie wir abgehängt waren und was das Ganze ist. Aber ich würde weit früher ansetzen. Also diese Fragestellung überhaupt mal, was ist überhaupt digitales Lernen, ja? Ist es visuelles Lernen? Ist es Gaming? Geht es nur um Geschwindigkeit? Also geht es um eine digitale Abbildung des Analogen, was ja von vielen immer falsch verstanden wird, ja, sondern das ist ja genauso, wie wenn ich ja so einen Paradigmenwechsel irgendwie nicht nachvollziehe von naturwissenschaftlichen Paradigma in ein systemisches, also diese konstruktivistische Idee, dass Dinge konstruiert sind. Es ist einfach mehr. Ja, wenn zwei Leute an irgendwas arbeiten, ist es mehr, wie wenn die zwei Einzelpersönlichkeiten jeder nur seine Sache reinbringt. Und insofern, was mich am meisten daran stört in dieser ganzen Geschichte, dass da so eine Dichotomie aufgemacht wird. Das gute analoge Lernen und das böse digitale Lernen bei denen, die irgendwie ein humanistisches Weltbild irgendwie sich zuschreiben, und die anderen, die von Rückwärtsgewandtheit und von irgendwas reden, wenn sie sich als entweder Digital Natives
Ja,
oder halt
gibt
auch
es
als
auch,
Nerds
ja.
outen, ja. Hilft uns nicht weiter. Meines Erachtens hilft uns das in keinster Form weiter, sondern du hast es vorhin angesprochen mit dem E-Learning. Ich war der größte Gegner von E-Learning 2006,
Ja.
als das an der Volkshochschule irgendwie eingesetzt werden sollte. Ist aber auch dem geschuldet gewesen, dass ich mit damals irgendwie dem Versuch für 6.000 Mark irgendwie E-Learning irgendwo einzusetzen, als das beschlossen wurde, 2006 hatten wir dann schon den Euro, aber dann war es noch weniger in dem Ding, irgendein E-Learning-Konzept zu machen, wo man sich orientiert an Porsche, BMW oder VW oder so irgendwas als Lernkonzepte.
Ja.
Dass das nicht funktionieren kann, ist ja ganz klar. Ja, das ist so. Es hat aber nichts damit zu tun, es grundsätzlich zu verwerfen, sondern diese Form. Was machen wir wo und wie setzen wir uns mit auseinander? Und da muss oder sollte, und es wäre super schön, wenn es irgendwie ein Zusammenkommen wäre und nicht diese Lagerbildung, was wir ja in der ganzen Gesellschaft überall haben, ja. Und dann bin ich entweder oute ich mich als absoluten Nerd, dann ist es der und der macht nur das, oder ich bin die andere Seite und dann bin ich halt fürs Analoge und dann ist es die böse Technik, die da irgendwie rumwabert und ohne die wäre alles besser. Und ich glaube, da sind wir auf
Ja.
dem Holzweg.
Ja, und gerade wenn man jetzt nochmal guckt, eben auch so auseinanderklamüsert, es geht einerseits natürlich um Lernräume, ne? Und auch da sind wir immer noch nicht so weit, dass wir digitale Räume auch tatsächlich als Räume erleben. Und das andere ist natürlich, dass sehr stark darauf gesetzt wird, es ist total wichtig, dieser Austausch auch und dieses gemeinschaftlich in der gleichen Zeit an derselben Sache im gleichen Raum möglicherweise noch zu arbeiten. Das sind so Narrative, die doch sich sehr festgesetzt haben, ne? Dass man dann sagt, das ist eben eine andere Erfahrung und man kann da anders mit umgehen. Meine These ist ja die, man hat noch nicht genügend investiert und auch sich damit auseinandergesetzt, welche neuen Erfahrungen doch im Digitalen die Menschen machen können. Ja, das läuft dann anders. Es ist vielleicht, ja, muss man dazu neue Kulturtechniken haben, kennen, anwenden,
Naja, eine Kulturtechnik ist
einüben.
ja schon, wie wir es jetzt auch machen. Ja, früher wäre man, hätte man ganz klar so sagen, in ein
Ja.
Studio gegangen, hätte sich getroffen, wird man diese Form.
Na
Also
klar.
natürlich ist das auch eine Kulturtechnik. Da würden uns jetzt, weiß nicht, meine Kinder würden mich dann auslachen, wenn ich das als Kulturtechnik irgendwie habe, das was Digitales in der Form so stattfindet. Aber es ist natürlich ein Wandel und das zeigt sich ja an den Generationen vorher, für die das auch natürlich eine riesige Überforderung ist, weil das Ganze so schnell geht und weil sie mit diesem nicht mitkommen. Ja, in der Form, da immer das Gefühl zu haben, abgehängt zu sein, hinten dran zu hängen, obwohl früher immer die älteren Generationen die waren, die Wissen weitergeben konnten. Also auch das muss man gesellschaftlich sehr, sehr gut einordnen und muss da auch gucken, dass wir einen Riesenfehler gemacht haben, den heute noch machen, gerade die Erwachsenen nicht mitzunehmen und dass wir immer, wenn wir Bildungspakete, wir haben damals drum gekämpft und verhandelt und gemacht und getan, als dieses Bildungspaket, dieses Digitalpaket für Schulen irgendwie kam mit 5 Milliarden, dass wir für die gesamte Erwachsenenbildung in Deutschland, also nicht die Volkshochschulen, sondern die gesamte Erwachsenenbildung in Deutschland, in allen Institutionen, eine 1/2 Milliarde kriegen, also ein Zehntel von den Schulen. Wir haben gar nichts gekriegt. Ja. Wir haben das auf eigene Dings gestemmt, aber das rächt sich alles, weil natürlich ist das, führt es dann wieder zu anderen, sehen wir jetzt demokratischen, sozialen oder anderen Verwerfungen, wenn ganze Gesellschaftsschichten nicht mitgenommen werden, ja, in einer Form. Und insofern ist es Teil unseres Lebens. Du wirst, glaube ich, niemanden finden, außer jemand, der immer noch ein Antiquariat als Buchladen betreibt und Bücher nicht übers Internet verkaufen will, sondern will, dass die Kundschaft zu ihm kommt, der sagt, das brauchen wir nicht. Aber die Wirtschaft ruft, jeder andere, jedes Soziale, wir wollen nicht mehr in ein Amt laufen, um ein Auto anzumelden, wir wollen auch nicht zum Arzt laufen, um ein Rezept zu holen oder sonst irgendwie was. Wir wollen Informationen haben. Also es würde keiner verneinen, aber wir haben ganz, ganz viele zurückgelassen, ja, und lassen sie immer noch zurück. Und das ist in der Gesellschaft, führt es dann immer wieder zu ganz, ganz starken Verwerfungen, ne? Also das ist.
Ja, also sind wir wieder beim Thema der Demokratie und natürlich auch Zugänge erstmal überhaupt ermöglichen, dadurch, dass man weiß, wie es geht, ne? Und dann ist natürlich die andere Sache, was kann ich da im Grunde genommen dann damit anfangen, wenn ich erstmal den Zugang habe, ja. Aber das finde ich total spannend. Ich habe letztens den Begriff, weil du auch sagst, ne, es wird in der Wirtschaft werden Leute gesucht und ja, überhaupt im Arbeitsleben wird es darauf ankommen, auch geschultes Personal zu haben. Mir ist letztens der Begriff Talentmanagement untergekommen. Das finde ich ist eben auch, sage ich mal, so eine gewisse Verantwortung, ja, eben auch zu gucken, wie kann man eben Talente identifizieren, aber auch befördern und auf die zukünftigen Dinge zu hin entwickeln. Und da muss ich ganz klar sagen, im Kulturbereich ist ganz, ganz schade, was da an Ausbildung und so weiter eben noch nicht vorhanden ist.
Naja, vor allem, weil wir nicht auf die Individuen eingehen. Das ist ja genau wieder das System und die Kritik an unserem Schulsystem. Das heißt, ich mache nicht fördern jetzt in einer Geschichte, weil ich nicht gucke, was ich mache. Gibt ja auch immer noch so dieses alte Bild zum Beispiel von den Lerntypen oder von sonst irgendwas. Das große Problem, das hat uns ja auch wieder zurückgeworfen, ja, das finde ich zumindest, weil das ist natürlich klar, aber all diese ganzen Geschichten, auch Untersuchungen, die da gemacht wurden, ist ja nur im Prinzip eine Möglichkeit, bestimmte Dinge einzuordnen, aber damit kann ich immer noch nichts anfangen. Ja. Wir haben ja ein Riesenproblem, dass wir ganz, ganz, ganz viele junge Menschen verlieren auf diesem Weg. Ja. Und da sind aber auch Leute dabei, das erlebt ja jetzt, wenn du Zugänge hast zu SAP oder zu anderen, wir haben ja ganz viele Menschen, die haben Inselbegabungen. Ja. Die haben auch nicht nur jetzt das eine, sind wirklich die Fähigkeiten und vielleicht da irgendwie ein Talent, wie du es genannt hast, die fördern wir nicht, was ihre, sei es musikalischen, sei es theatralen, bildnerischen oder sonst irgendwie, also künstlerischen, kreativen Fähigkeiten, die fördern wir nicht entsprechend. Im Sport wird es teilweise noch gemacht, den würde ich außen vor nehmen, weil da haben wir bestimmte Ideen, die immer noch was mit Macht zu tun haben, im Ausland dazustehen. Mit Kunst hat man das leider nicht, ja, in der Form. Das heißt, ich fördere die nicht und die anderen, die sortiere ich aus, weil 25% haben ja schon mal ADHS. Ja, ja, es gibt da aber so viel darunter, die haben eine Inselbegabung. Ja, SAP, die sucht Leute, die sich fokussiert nur auf sowas können, die programmieren und die Umwelt ausblenden können und sich auf ein Problem irgendwie fokussieren können. Ja. Also wir haben ein ganz großes Problem mit dieser Normativität, glaube ich. Ja. Wir versuchen alle in eine Norm zu bringen, anstatt wie andere Länder, die da sehr, sehr erfolgreich sind, die Individuen zu sehen und in ihren Stärken zu stärken, ja, noch stärker. Und das andere aber parallel mit auszubilden und nicht immer, wir gehen immer nur von dem Defizitmodell aus. Also so habe ich das in Erinnerung und erlebe das auch, dass das Defizit ist das, weil alles, was von der Norm abweicht, das ist nicht da. Und deshalb haben wir die ganzen Probleme auch im Sozialen, deshalb haben wir auch, weil wir Norm definieren und bestimmte Sachen definieren, auch das Problem, andere Kulturen zu integrieren oder andere Sachen, weil Menschen anders sind. Ja, das ist ein sehr, sehr großes Defizit und in der Kunst und Kultur. Ich weiß nicht, wie viele Talente wir leider niemals entdecken, ja, weil das nicht passiert. Dann muss es halt irgendwie im zweiten oder dritten Weg das Fernsehen machen über irgendwelche Talentshows, wo sie dann nach vorne kommen und jeder dann völlig überrascht ist, was die da irgendwie können und was die machen. Das könnte natürlich viel früher passieren, wenn man denen Freiräume gibt, ja.
Ja, ja, aber ich meine, das ist natürlich wieder so diese Frage nach dem System, ne? Und was macht das System? Und diese Vorstellung, das finde ich auch absolut großartig, eben individuell zu gucken, Empowerment und all diese Dinge. Da ist ja immer, meine ich, auch noch so diese Problematik, die viele dann sehen, dass es einfach wahnsinnig Ressourcen kostet, ne? Zeitliche, personelle Ressourcen, die, wo dann wieder gesagt wird, haben wir nicht, können wir nicht und deswegen müssen wir irgendwie so nach Schema F.
Also sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht und ich glaube, es kostet uns weit mehr Ressourcen, immer nur zu versuchen, alle in diese Normschiene zu bringen, entweder die, die nach oben abweichen oder die, die nach unten abweichen und dann habe ich diese paar, wie unsere Mittegesellschaft, die es schon ewig nicht mehr gibt und wie wir noch mit einer soziologischen Zwiebel aufgewachsen sind in irgendeinem Ding von Altersstrukturen und von der gesellschaftlichen Mitte und in ihrer Form, die längst Kartoffelbildern und Amöben irgendwie gewichen ist und in sich geschlossenen Systemen, so ist es in der Schule genauso. Und deshalb dieser krampfhafte Versuch, daran festzuhalten, man müsste nur das System in der Form aufbrechen und es wäre ja auch ein Empowerment und eine Selbstermächtigung, indem ich das ganze Tutorial irgendwie mache, indem dass das auch darin besteht, dass Ältere, Jüngere irgendwie begleiten, dass ich dort irgendwie auch Aufgaben für Leute habe, dass Leute andere mitnehmen. Es muss weg von dieser Fokussierung dieser Lehrerin oder des Lehrers als zentrale Figur, um die alle rumkreisen, sondern es müsste wirklich und es gibt's ja auch, andere Formen sein. Das Problem ist ja eher, dass das dann auch wieder in eine komplette Spaltung führt und auch so ein Top-Down Ding ist, weil diejenigen, die sich's leisten können, die schicken ihre Kinder heute schon in solche Schulen und haben sich die Konzepte, dann habe ich nachher noch mehr Drop Dropout, weil das Ganze viel weniger noch in die Norm passt. Das heißt, die sind diejenigen, die dann den sogenannten Rest bekommen, ja, und unterrichten müssen, ja, in der Form, so wie sie es nennen. Das ist ja auch schon eine Abwertung in sich, ja, in der ganzen Form. Da sieht man dann, naja, der Schnitt geht einerseits immer weiter runter. Das ist, mag sein, wie er will, wie ich Schnitte berechne oder so. Aber der Punkt ist natürlich, dass der Aufwand dort, die auf ein bestimmtes Level zu bringen, auch wieder total abstrus ist und am Ende nicht zum Ergebnis führt, wenn wir sehen, wie viele junge Menschen ohne Abschluss von der Schule gehen. Aber nachher geht's ja genauso weiter. Wir haben dasselbe Phänomen jetzt verschoben. Corona hat uns das ja gezeigt, aber es ist ja im Moment haben wir so eine verschobene Linie, dass genauso viele nach, als Gegeneffekt die Universität nicht abschließen und dort abbrechen wie vorher in der Schule. Vorher war das ein Privileg. Dann haben wir gesagt, das müssen 60% dann studieren. Jetzt merken alle, oh, das war der Holzweg, weil die sollten doch besser wieder alle eine duale Ausbildung machen und sollten alle bitte ein Handwerk lernen, weil da fehlt uns das Ganze. Und jetzt gehen sie ins Studium, aber wir kriegen trotzdem keine Ingenieure, wie die Industrie will, weil die Grundannahme einfach eine falsche ist. Ja, das Bildungssystem hat riesige Vorteile und jeder beneidet uns um diese Aufstiegsmöglichkeiten einerseits und andererseits machen wir sie im Moment gefühlt eher kaputt und die anderen lernen davon und überholen uns halt auf beiden Seiten. Ja, das ist so ein bisschen dieser Teil. Und dann sind wir so ein bisschen da, als Erwachsenenbildungseinrichtung jetzt irgendwas zu reparieren. Wird ja oft so genommen, Bildungsabschlüsse zweiter Bildungsweg oder Leute irgendwas erkennen und so. Wenn du das ansprichst, in anderen Ländern gab es immer diese Form, die ganzen Heimvolkshochschulen zum Beispiel in Skandinavien, die haben, das ist auch längst nicht mehr so ausgeprägt, aber die Idee war, dass jeder Mensch in seinem Leben, meist war das jetzt nach der Schule, irgendwie ein halbes Jahr bis ein Jahr in so eine Heimvolkshochschule geht und den Weg findet, den er machen will. Das heißt, dort alles Mögliche ausprobieren kann, gerade Kulturtechniken, jede Form, also alles Mögliche, dort wohnt, dort lebt. In Norddeutschland gibt es das auch noch verstärkt, weil die so nah in Dänemark dran sind, wo das Ganze ausging, aber in Skandinavien oben. Und dann hast du diese Form und daraus kommt plötzlich so ein Bild, dass Menschen das für sich entdecken, was sie wollen. Und dann kommt ja eine riesige Energie, dann kommt eine Motivation und
total.
Dann spielen diese ganzen scheinbaren Lerntypen und Defizite alle keine Rolle mehr, wenn die Leute eine Motivation mitbringen und brennen für eine Sache. Ja, und das ist doch genau das, was man rauskitzeln muss.
Ja, toll. Also kannte ich noch gar nicht. Werde ich mich direkt mal schlau machen, weil genau solche Sachen, eben die Motivation zu treffen und wie du sagst, eine Energie freizusetzen, ja, und nicht, also was kennen wir alles für Biografien, die zerstört wurden durch eine Schulkarriere, die Mist war und ja, also das ist schon wirklich, sag ich mal, du hast jetzt so einige Sachen schon aufgezeigt, wo ja die Lösungen auf der Hand liegen, oder? Nimmst du das wahr? Gibt es so Initiativen oder kennst du was, wo man so sagt, also eigentlich wäre es ja, ne, auf Länderebene die Ministerien, die sich da mal drum kümmern müssen. Es gibt sicherlich auch immer mal wieder Ansätze, auch ein bisschen was nachzusteuern, was besser zu machen, aber wie war das mit dem Ruck, der durch Deutschland geht oder so? Gibt es so Hoffnung, dass sich da grundlegend auch, also weil man muss, wie du sagst, man muss das System eigentlich mal rebooten, oder?
Müsste man, aber das ist ja das Problem mit Systemen. Also deshalb, das soll ja jetzt nicht alles so negativ klingen, aber im Moment ist natürlich eher die Stimmung so, warum soll, man kann es ja so oder so rumsehen, warum sollen Politikerinnen oder Administration anders agieren oder sein als die Gesellschaft, wie sie gerade ist? Und die ist nun mal sehr, sehr stark auf Abgrenzung, auf Spaltung, auf Individualisierung, aber in einem negativen Punkt irgendwie geprägt und irgendwie da. Das ist so die eine Seite. Und wir haben ja eher leider, ich frage mich so ein bisschen auf diese Fragestellung hin, wo ist der intelligente Mensch, wenn ich mir, ich war total begeistert, war ein Anhänger. Jeremy Rifkin hat 2014, glaube ich, oder so war das, ein Buch geschrieben, Null Grenzkostengesellschaft. Und das zielte darauf ab, das Zeitalter der intelligenten Dinge, ja, das Internet der Dinge und das uns unendlich viel Freiheiten und Zeit bringt und Möglichkeiten bringt, unser Leben sinnvoll zu gestalten, weil es uns ganz, ganz viel Erwerbsarbeit abnimmt. Und er hat natürlich mit dieser Idee verknüpft, was nur so geht, durch dieses Internet der Dinge auch von der Shared Economy gesprochen. Ja.
Oder Grundeinkommen oder solche Sachen.
Ja, wobei Shared, nee, das war gar nicht sein Ding. Das ist kein Sozialist, ja, sondern das wird ein Ökonom. Der ist von der Shared Economy ausgegangen als intelligente Form. Ja, wenn wir das auf Deutschland übertragen, dann würden wir jetzt hier mit 4 Millionen Carsharing-PKWs durch die Gegend fahren und jeder wäre mobil, anstatt 40 Millionen oder 45 Millionen angemeldete PKWs rumstehen haben und die Leute sind weniger mobil, weil sie natürlich nicht können. Ja.
Also was natürlich wir gleich auch nochmal vielleicht bei den dritten Orten aufgreifen können, weil da spielt das ja auch rein. Aber ich meine, diese Vorstellung davon, uns wird mehr Freiheit, Freizeit und Zeit zur Verfügung geschenkt, ist ja toll, aber ne, gerade auch im Zusammenhang mit KI und all diesen Dingen ist ja die Angst groß. Ja, wenn ich muss ja nicht unbedingt dringend arbeiten, aber ein großer Aspekt ist ja mit der Arbeit verknüpft, nämlich mit der Frage, wie finanziere ich mein Leben, ne?
Ja, und er geht ja davon aus, oder als Ökonom hat er das auch gerechnet und da sind auch viele dann draufgesprungen, wo gesagt haben, das würde gehen, ja, dass das intelligent eine riesige Wertschöpfung ist, ja, was ja auch so war. So ist ja Industrialisierung entstanden. Da war die Wertschöpfung halt am Ende bei einigen wenigen Menschen, die das Kapital besaßen. So kennen wir ja als Geschichte, sind wir alle irgendwie rausgekommen. Und wenn er sagt, wenn man dieses wieder verteilt auf die Gesellschaft, ist das gar kein Problem, dann können wir uns um die wesentlichen Dinge kümmern und die sind natürlich einerseits in der Befriedigung über kulturelle Betätigung, wie immer das die aussieht. Also wenn wir heute in die Gesellschaft gucken, das, was die Menschen am glücklichsten macht, ist Singen. Also wenn du irgendwelche Untersuchungen siehst, ist in Gemeinschaft Singen, ist eines der Dinge, die alle Leute befriedigt, ja, und oder viele in diesem Ding. Das gibt es ja sehr erfolgreich. Nur wann hast du die Zeit dazu? Wann tust du es wirklich? Mhm. Wann ist es und so? Und dann kommt natürlich die ganze Care-Arbeit dazu, die durch bei uns über eine alternde Gesellschaft ja auch irgendwie ist.
Ja.
Das könnte alles befreit sein, aber was tun wir? Wir machen ja genau das Gegenteil. Das heißt, wir zerstören ja eigentlich unser ganzes Kapital und setzen die ganze fortschrittliche Intelligenz und das, was uns das Internet der Dinge bringt, ein, als böses Beispiel, um Drohnen zu produzieren und Länder zu zerstören. Ja, das ist ja das, was Mensch gerade macht. Und weil es geht, er hat halt vergessen, dass es immer um Machtfragen geht. Ja. Es geht immer um Definitionsmacht von einzelnen Personen und es geht immer um eine Gruppe von Menschen, die hat was zu verlieren in so einem Konzept. Wenn du von höherer Gleichheit und mehr Beteiligung und Partizipation und allem Möglichen sprichst. Und diese Gruppierungen, sei es damals ein Adel, sei es heute Menschen, die in irgendwelcher Form im Militärischen unterwegs sind, haben immer die Macht durch diese Ausübung des zu forcieren, das haben wir ja gesehen und das sehen wir ja die ganze Zeit. Also die einzige Antwort, die wir darauf haben, ist wieder auf Militarisierung, ist Militarisierung, weil wir keine Antwort haben. Deshalb frage ich mich immer, wo der intelligente Mensch geblieben ist, der die ganze Sache hat. Und er macht natürlich, er dekapitalisiert ja all das, was wir als eigentlichen Gewinn hätten. Also wenn wir diese hunderte Milliarden nicht in irgendwas rein investieren würden, was völlig sinnlos ist, dann hätten wir es zur Verfügung. Wir haben es ja auch in Corona gesehen, dass es nicht darum geht, dass kein Geld da ist. Ja. Also man kann auch Dinge schaffen, nur wo wird's dann eingesetzt? Und das ist so ein bisschen die Frage, wo ich schon im Moment nicht sehe, dass was vorwärts geht, weil es geht im Moment wieder eher um Abgrenzung. Und das ist bei den Ministerien genauso wie die Frage der Bundesländer, die zusammenzubringen und zu sagen, wir machen einheitliche Systeme. Da geht's um Definitions- und Machtfragen. Ja. Und da was abzugeben, zeigt sich, dass wir Menschen doch nicht so, oder es gehört zum Humanismus dazu, Wesen sind, die auf Gemeinschaft und Gesellschaft irgendwie aus sind. Deshalb umso wichtiger, dass wir das irgendwie in der Kunst und Kultur anders hinkriegen oder mit Kunst- und Kulturtechniken irgendwie weiter befördern. Ja.
Aber ich meine, was du jetzt beschreibst, du hast die große weltpolitische Lage im Blick gehabt, ne? Aber es gibt es auch in kleinen Bereichen. Also gerade dieses Machtabgeben, du hast jetzt auch nochmal die Ministerien oder ne, diese Silos und Abgrenzungen und man will nicht miteinander und möglichst möglicherweise ein kleines Stück vom Kuchen teilen. Das ist schon, ja, das ist wahrscheinlich ein ganz wesentlicher Aspekt, ja, in der ganzen Sache, wo man sagen kann, da, also könnte alles so schön sein, aber an dieser Stelle hakt es. Ich will noch mal eine Sache noch mal herbeiziehen, was du vorhin gesagt hast mit Programmen für Train the Trainer, weil mich das auch immer sehr interessiert. Wir müssen eben auch in der Ausbildung gucken, dass eben Menschen, die vielleicht auch die Struktur so ein bisschen von innen durchwandern, aufbrechen, andere Konzepte fahren, ne? Da geht es auch in Richtung Leadership natürlich, ne? Sobald wir da coole Leute an den entsprechenden Stellen haben, die vielleicht auch andere Konzepte im Kopf haben als irgendwie ich, dann kann es gut laufen, ja. Aber also auch die Frage, Partnerschaften, Ausbildungen, eben welche Multiplikatoren braucht es? Was ist so ein Mindset, Skillset, was du sagen würdest, das ist auch zukunftsfähig?
Naja, also wenn ich jetzt Feminist wäre, würde ich sagen, es bräuchte erstmal was Weibliches. Das ist also ganz klar, das hat sich auch immer gezeigt, aber nicht was Weibliches, was männlicher sein muss wie das Männliche, um sich durchzusetzen, sondern originär diese Fähigkeiten, die da sind. Im Moment haben wir ja das Problem, glaube ich zumindest, dass es eine Gegenreaktion auf diese quasi den Machtverlust und auch die Minderwertigkeitserfahrung von Männern ist gegenüber den Frauen, dass sie in vielen Sachen nur deshalb gut sind, weil sie ihre Seilschaften hatten oder protegiert wurden oder sonst irgendwie was, aber erleben müssen, dass sie all das nicht haben und damit umzugehen. Und dann wird halt wie besessen darum gekämpft, das zurückzuerobern. Deshalb kommen ja gerade so Bewegungen in Wellen. Aber wir bräuchten diese Anteile, die sonst immer dem Weiblichen zugesprochen sind, die sehr, sehr viel stärker, allein schon von der Sozialisation, aber auch natürlich, wenn man nicht nur von Reproduktion oder sonst irgendwie spricht, aber von dem angelegt, natürlich in der Form ja auch so ist, sehr, sehr viel mehr auf Gemeinschaft irgendwie aus ist und auf Hege, Pflege, Fürsorge, was auch immer.
Das ja, deswegen jetzt, hängt die Care-Arbeit natürlich auch meistens bei denen.
Ja, aber deshalb musst du es halt umdrehen. Ja. Das war mit einer der größten Fehler. Ich handle mir da zum Beispiel in der Landesvereinigung Kulturelle Bildung, weil wir auch FSJ Kultur machen, bin ich relativ alleine mit der Meinung, ich habe auch ein FSJ gemacht, ja, so in dem in dem Ding, und das hat mich in den Bereich gebracht, ja. Ich glaube, und dann wird ja diskutiert, diese soziale Pflicht, ja, ich hatte es schon lange aus einer anderen Ebene diskutiert, aber wir haben natürlich, so blöd es klingt, weil ich überhaupt kein Anhänger davon bin, aber wir haben durch die Abschaffung des Militärdienstes dann auch den Zivildienst verloren, was für viele, obwohl sie es nicht wollten, was ja auch eine Zwangssituation war, Menschen in Kontakt gebracht hat mit was sie niemals irgendwie sonst gemacht hätten. Und ich würde das nicht Pflichtjahr nennen, sondern ich würde das immer Orientierungszeit nennen. Ich würde auch nicht verpflichtend für jeden irgendwie was einführen, der jetzt gerade schon eine Lehre macht, den muss ich nicht rausreißen, und für Leute, die es nicht wollen. Aber dass wir diesen Bereich, auch die freiwillige Möglichkeit, jetzt weiter kürzen, obwohl das die Menschen gerade im Kulturbereich dann dahin bringt, irgendwas zu entdecken. Ja. Das sind die größten Absurditäten und Abstrusitäten, wo ich einerseits würde ich mal sagen, ich verstehe es nicht, aber ich verstehe natürlich den Mechanismus dahinter, weil die Dinge sind getrieben woanders her, und Leute, die nicht wollen, dass ein Systemwechsel stattfindet, weil solche auch Führungspositionen, nachher sind es die Menschen, die in Führungspositionen sind, die aber anders agieren, die einen anderen Punkt haben und irgendeinen Zugang erkennen und einen Weg irgendwie machen, weil ich das gar nicht will, ja, weil ich da Angst vor habe oder was verliere wieder in
Komfortzone.
Ja, ganz viel. Das ist schon im Moment sehr, sehr stark merklich. Deshalb habe ich auch nicht eine Lösung parat, wie wir es ändern. Ich weiß schon, dass das Einzelpunkte wären und dass das Mechanismen wäre, wo man sehr, sehr, sehr viel ändern kann. Auch solche, die kann man auch schon viel früher einbauen. Warum muss man das erst? Es gibt ja so Beispiele, was wird ja immer alles schlecht geredet, wo man ja auch aus der DDR Sachen übernehmen kann, wo die dann diese Praxiszeiten sehr viel viel länger hatten, irgendwie schon in der 9. Klasse, um Orientierungszeiten irgendwie Leuten zu geben. Ich will das nicht in einem System haben wie in der DDR, aber ich will natürlich so eine Möglichkeit, den jungen Menschen eine Orientierung in einer anderen Form zu geben,
das
viel früher.
Das wäre so wichtig. Ja, also ich meine auch nochmal, was du da gesagt hast, zu, wie hießen die Hochschulen, Volkshochschulen, die im Norden?
Heimvolkshochschulen.
Ja.
Das ist die Keimzelle aller Erwachsenenbildungsbewegung, ist Heimvolkshochschule.
Ja.
Erstritten aus der Zeit heraus der Arbeiterinnenbewegung in Skandinavien und als Selbstermächtigungsort und weit vor unseren Volkshochschulen, die ja zum größten Teil 19 oder Volksbildungswerke ein bisschen früher gegründet wurden, waren die schon Mitte 1850, waren die schon irgendwie dabei und haben dieses als wirkliche Selbstermächtigung der Arbeiterinnenklasse irgendwie für sich erstritten, erkämpft und dort ein Ort der Bildung, ja, den sie als Kinder nicht erfahren durften, weil sie gleich irgendwie arbeiten mussten, weil sie als Mädchen nur ein Teil oder weil irgendwie. Also sehr, sehr spannend.
Aber ich meine, das ist ja, weißt du, wenn du jetzt mal drauf guckst, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, aber meine ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich habe das damals auch so kritisch beäugt, diese Zwingen irgendwie mit 16 müssen die dann irgendwie ein halbes Jahr nach Amerika oder sonst wo. Das hat ja auch, plötzlich war das so, also es wurde sogar von den Lehrern auch extrem befürwortet und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so wirklich den Gewinn, außer natürlich ist es toll, wenn du die große weite Welt kennenlernst, aber es könnte ja so Systeme geben, wo man sagt, so jetzt machen wir mal innerhalb der schulischen Karriere da so ein ganz anderes Ding draus. Ne? Es muss ja nicht zwingend sein, nach dem Abi gehst du dahin, sondern man könnte es ja auch in den schulischen Laufbahn einbauen.
Ja, natürlich, also, vor allem, weil sie ja immer davon geredet haben, was ja dann wieder zurückgeredet wurde, die zu forcieren, die schneller zu machen. Ja, was wollen die denn noch schneller, wenn sie nachher nach einer Meinung von liberalen Positionen jetzt bis 73 arbeiten müssen? Ja, die haben da keine Motivation, so früh wie möglich anzufangen. Die haben die Motivation, so spät wie möglich anzufangen. Ja. Also das nützt ja niemandem was auf diesem Wege hin. Ich glaube, das ist so eine Denkblockade, die da irgendwie drinsteckt. Und witzig, dass du das sagst. Also ich hatte genau dasselbe. Also bei uns, unsere sind das, haben das auch nicht gemacht. Die ganzen Freundinnen sind alle nach Neuseeland, nach Amerika, nach, weiß ich, je weiter, desto irgendwie. Die Erlebnisse waren jetzt in diesem Alter mit 16 jetzt nicht so dolle. Auch die Freiräume und der Zugewinn. Meine haben das alle gemacht, als sie dann studiert haben. Also dann haben sie auch die Welt bereist, solange das noch ging, dann irgendwie vorpandemisch irgendwie in dem Ding. Aber da ist auch keine, die wollten ihre Peer Group und ihre ganze Geschichte hier gar nicht verlassen und haben sich eher in anderen Sachen engagiert und waren hier verwurzelt und irgendwie drin. Und es gäbe so viele sinnvolle Projekte und sonstige Formen, um das irgendwie einzubetten, als jetzt zu sagen, naja, dann hat man die tolle, große, weite Welt kennengelernt. Das ist ein,
ja, und das ist auch hier ein Faktor,
völlig
kohlemäßig, finde ich schon auch heftig, ne? Auch nochmal da Bildungsgerechtigkeit.
Klar, ich habe auch immer gesagt, warum soll ich das jetzt bezahlen, wo es dir nachher Erasmus bezahlt? Ja, es ist so. Doch so.
Ja, ja. Aber ich meine, auch da so diese Frage, was macht man wann? Also es muss ja gar nicht so der von 8 bis 14 Uhr Unterricht sein, sondern es gibt ja so viele schöne Modelle. Also wir haben jetzt, glaube ich, einiges ausgebreitet an schönen Ideen, wo man eventuell erste Schritte mit neuen Lernprozessen auch verknüpfen könnte. Aber ich will zum Schluss doch nochmal auch hat ja schon angekündigt, das Konzept der dritten Orte mit reinnehmen, weil du hast schon den Link, ne, über eben auch das Internet der Dinge, beziehungsweise auch die Bibliothek der Dinge und solche Sachen. Shared Economy wäre auch so eine Möglichkeit. Aber ich glaube auch, also ich finde ja dieses ganze Konzept von dritten Orten, beziehungsweise auch Third Spaces, also auch so die Frage, ne, wer wird wie, wo, was repräsentiert. Ganz spannend. Könnte man eben in diesem Kontext Bildung und dritte Orte da vielleicht auch eine gute Verbindung kreieren?
Auf jeden Fall, aber trotzdem auch mit der Idee, es A, neu zu definieren, auf aktuelle Formen anzupassen, weil das Konzept ist ja eigentlich schon sehr, sehr alt, ja, sage ich mal, also jetzt in unseren Zeitläufen gesehen, für was es gemacht war, also für die, die es ja nicht kennen, einfach diese Einordnung, erster Ort zu Hause, zweiter Ort Arbeit und dritter Ort ein nicht kommerzieller Ort, wo Menschen sich treffen, begegnen, austauschen, alles Mögliche machen können, aber als nicht kommerzieller Ort, damals war das noch gar nicht so hart definiert, weil da konnte es auch ein Teil kommerzieller Ort sein, ja, so war als Beispiel auch mal, wenn man es auf manche bestehende Sachen hat uns ja früher, also mich zumindest, immer begeistert. Diese Form, das ist das, was heute bei uns völlig Usus ist, aber schon vor 50 Jahren in Irland irgendwie jede Bibliothek auch ein Kaffee war. Also Bibliothek heißt Buchhandlung. Jede Buchhändlerin, die das immer verknüpft haben und es eh keine Einraumläden gab, sondern links der Schuster war und abends ist er um 16.30 Uhr vom Schuster-Tresen gewechselt auf die Bar auf die andere Seite und hat dann ab 16.30 Uhr die Bar aufgemacht und so, weil sie sich's gar nicht leisten konnten, einen Einraumort zu haben. Ja. Aber der war natürlich Treffpunkt und Begegnungsort in vielfältiger Form. Und ich glaube, wir müssen es heute anpassen, weil es wird viel mit dem Begriff hantiert. Die Bibliotheken sagen von sich, ja, wir sind jetzt schon dritte Orte, nur weil wir offen sind für alle und weil die Geschichte ist. Es gibt ein paar Beispiele, die das baulich so hinbekommen haben. Deshalb ziehen wir als Deutsche uns jetzt wieder aufs Bauliche zurück und versuchen, die am besten gestaltetsten Projekte und die Großprojekte aufzuziehen, die baulich das irgendwie hergeben. Ich glaube, das ist nicht das Wesen des dritten Ortes, ja, sondern das kann auch und sollte auch ganz niedrigschwellig sein. Wir verkennen immer, dass da, wo das so gelungen ist, also das gelungenste Beispiel wird ja immer herangezogen mit dem ODI in Finnland, also die Zentralbibliothek in Finnland. Da muss man sich aber den Prozess und die Genese angucken. Da haben 2.500 Menschen, also Bevölkerung, Querschnitt ausgewählt, daran mitgearbeitet, dieses Konzept zu entwickeln und dann so ein bisschen nach dem gestalterischen Prinzip Form follows Function sie haben alles definiert, was sie brauchen, was sie wollen. Und dann hat ein Architekt einen Ort daraus gemacht. Und wir haben ja immer noch den Gegenteil, dass irgendwer sich ein Denkmal setzt. Also irgendwie ist es ein Oberbürgermeister oder ist es jemand, der irgendwie oder ein Stadtbaurat oder ein irgendwie wer. Und der baut eine konzeptionell total tolle Schule, wenn er keine Lehrerinnen hat, die das umsetzen, wenn das überhaupt nicht in den Stadtteil passt, wenn das überhaupt nachher von der Ausstattung und von der Umsetzung des Konzeptes, dann passt es nicht zusammen. Das heißt, wir müssen es neu denken. Die Herausforderung, wir machen es gerade in der Form, also ich bin schon einige Zeit mit dem unterwegs. Ich habe schon Bildungsurlaube nach Skandinavien organisiert. Ich hatte ein dreijähriges Projekt jetzt irgendwie gehabt im Rahmen von Erasmus, wo wir mit verschiedenen Organisationen uns solche Transformationen Orte angeguckt haben und wo die im Hauptsächlichen rausgekommen sind, und da sind wir hier wieder bei der Kubi Academy und als Punkt sind eigentlich Kulturorte, die entstanden sind im Rahmen von europäischer Kulturhauptstadt. Also die großen Beispiele, es waren spannenderweise beides mal jeweils die Tobacco Fabric, irgendwie war also die alte Tabakfabrik in Marseille, die alte Tabakfabrik in Linz sind zu Transformationsorten geworden. Andere Beispiele wie Kultur, eine ganze Stadt verändert, das wird ja auch immer reproduziert, ist ja Bilbao mit Kultur, als, aber da eine Schwerindustriestadt zu transformieren in einen Kulturort, ja, der ganz andere Leute anzieht, zeigt, was diese Kraft ist, die da dahinter steckt. Also in Linz hat die Stadt Geld in die Hand genommen, damals richtig 135 Millionen, um für die Öffentlichkeit, aber auch für Professionelle diesen Raum zu gestalten, diese alte Tabakfabrik mit riesigem Gelände. Und jetzt nach, ich weiß nicht, umgesetzt 10 Jahren, reicht der Space nicht aus und nebendran wird für 200 Millionen nochmal so ein Ding dazu gebaut, weil es so erfolgreich ist. Es hat Kreativwirtschaft dahin gezogen, da sind unheimlich viele Leute, die das hat diese Stadt, die auch eine reine Arbeiterstadt war, im Niedergang komplett irgendwie verändert und zieht ganz, ganz andere Leute an. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was man sich davon verspricht, wenn jetzt heute alle davon reden, wenn Karstadt geht, was sie ja tun und gegangen ist, wie kriegen wir die Transformation in den Innenstädten rein? Und da muss jetzt überall die Kultur rein. Ja, aber es reicht nicht, wenn wir dann wieder eine Etage Volkshochschule, eine Etage Bibliothek und eine Etage Museum machen, sondern es muss zusammen neu gedacht werden. Und das probieren wir im Moment mit verschiedensten Leuten aus verschiedenen, nicht nur Sparten, sondern auch unterschiedlichen in der konzeptionellen Herangehensweise. Weil es muss auch die Funktion klar sein. Wenn es nur ein Begegnungsort ist und als offener Treff, gut, aber wenn wir es wirklich als Lernort, auch als Mehrwertslernort begreifen, dann muss ich auch irgendwie eine konzeptionelle Arbeit da drin haben. Und wenn man nicht nur davon ausgeht, dass Dinge automatisch entstehen, wenn Leute sich treffen oder irgendwas Gutes dabei rumkommt, weil es kommt ja nicht nur Gutes dabei rum. Wenn Menschen sich treffen, ja, irgendwie, es gibt ja auch Konflikte, Auseinandersetzungen und es ist nicht zielgeführt. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Konzept. Das muss gemeinsam neu gedacht werden, aber auch wieder ganz schwierig, dass Leute die Hoheit abgeben oder Angst haben, ja, dass sie ihr Merkmal verlieren. Also wenn ich eine Fusion dann plötzlich habe von Museum, Bibliothek und Stadt und Volkshochschule in der Stadt, dann haben natürlich drei Leiterinnen das Gefühl, sie verlieren alle was. Ja, wenn ich das als neuen Ort kreiere und sagen, best of everything in einen neuen Ort, dann könnte am Anfang was draus werden. Ja, also man muss wirklich die Parameter anschauen, man muss die Hintergründe anschauen. Und für mich ist es in dem Erleben in Skandinavien immer wieder genau das, was wir eigentlich brauchen. Ja, das sind dann wirklich Sozialräume, das sind Orte, du hast die Niedrigschwelligkeit, du hast die Begegnung, das sind Orte als Selbstermächtigung für jeden. Aber es sind auch Makerspaces, es sind auch Dinge, die Leute zu Hause nicht haben. Die haben keine 3D-Plotter zu Hause oder um sich da mal auszuprobieren und so. Also dort wird auch was zur Verfügung gestellt.
Ja, ja, und ich meine, wenn man das hört, was du sagst, da über 2000 Menschen und auch die Summen, die da dahinter stecken, braucht es eben tatsächlich auch ein richtiges Bekenntnis. Ja, es ist oftmals so, dass so Partizipation, ne, machen wir da so ein bisschen und eigentlich, wie du sagst, ne, wird dann aber jemand bestimmt das alles, wie das sein wird, und dann gibt's vielleicht einen kleinen Workshop, wo man dann auch mal sagen kann, ach, wir hätten gerne und so. Aber diese Grundlegendes von Anfang an ganz anders aufzusetzen und zu sagen, ihr bestimmt das jetzt, wie das laufen soll, ja, das ist dann hinterher, das hat dann vielleicht auch die Wirkung, dass dann eben eine Transformation der ganzen Stadt möglich ist.
Es hat halt die Wirkung.
Das wird nicht durch mal eben drei Workshops, oder?
Genau, also es hat die Wirkung, dass die Leute das als ihren Raum begreifen. Das kann man auch, es gibt Erhebungen in Helsinki darüber, und es ist der meistfrequentierte Ort, den es in Finnland gibt, ja, täglich in der Form, und ich kann da alles machen. Aber hier sehen wir ja, deshalb sage ich so, das ist wie so ein Rollback, so ein Slashback dann irgendwie. Was wir gerade erleben, ist ja genau das Gegenteil. Also auch in der Kultur, in der scheinbaren Hochkultur, wer immer sie wie definiert und für wen sie dann nachher da ist und was ich mir abgrenze, passiert im Moment ja gerade genau das Gegenteil. Also wir haben diese Dinge, dass wir in der Pandemie zum Beispiel, ich gucke mir dann Theater an, ich bin ja dann eben in vielen Konstrukten und Konzepten da irgendwo unterwegs, und das Mannheimer Theater zum Beispiel ist, wie viele andere, hat das Erleben gehabt, ja, das Theater war eigentlich zu, ja, und die durften nicht. Und dann sind sie rausgegangen in den öffentlichen Raum und haben Theater im öffentlichen Raum gemacht. Dann hatten sie ein Raumproblem, auch nachher noch, und haben ganz, ganz viele unterschiedliche Orte in Stadtteilen bespielt, die vorher überhaupt nicht irgendwie für sie in Frage gekommen sind, weil das ist ja nicht ihr Klientel, oder man war ja in sich, ja, im Theater, so wie Theater als kleine Stadt ja irgendwie funktioniert, wenn es groß genug ist. Total erfolgreich, total spannend. Ende vom Lied ist, wir bauen dann in Mannheim für 200 Millionen jetzt ein neues Theater und schließen es wieder zu. Ja, wie immer man die Zugänglichkeit dann nennt und was man offene Türen dann sagt, es ist trotzdem als Bau erstmal für 50% mindestens der Leute nicht zugänglicher Raum.
Ja. Ja.
In Frankfurt bauen wir ein neues, nicht nur Theater, Oper, sondern alles Oper für 1 Milliarde. Mhm. In Zürich bauen wir das für 1 Milliarde. Ja, die ist weg. Ja, also das Bekenntnis zu einem anderen Raum, die sehe ich gar nicht, sondern ich sehe gerade wieder die ganz großen Entscheidungen, wo es immer heißt, gibt für nichts Geld. Das sind nachher Häuser, wo es auch für nichts Geld gibt. Also wenn diese Häuser wenigstens so funktionieren würden, dass sie dann ihre Mitarbeitenden richtig bezahlen würden. Oder, aber wenn du das hörst, wie prekär die Menschen dort beschäftigt sind und was dann irgendwie ist, oder dass kein Geld mehr für Produktionen übrig ist und ich stecke es in den Bau. Denselben Fehler, glaube ich, würden wir oder machen wir im Moment teilweise auch da, wo es teilweise jetzt gemacht wird und existiert, wenn wir von dritten Orten sprechen. Ich glaube, der Perfektionismus in Deutschland wäre, dass wir irgendeinen Star-Architekten holen und der kreiert uns den perfekten dritten Ort irgendwo hin, und dann würde der da stehen und würde genauso wenig frequentiert werden wie die anderen Orte oder würde nicht als das erlebt werden, weil es keine Selbstermächtigung ist, weil es nicht der dritte Ort und der definierte Ort der Menschen ist. Und manchmal ist die Skandinavien, sagt man immer, nie höher als IKEA. nicht um IKEA zu pushen, aber keine High-End-Ausstattung, sondern das soll aussehen wie ein stinknormales Wohnzimmer von den Leuten und nicht irgendwie die Designermöbel, die ich da irgendwie reinpacke. Die sind ja schon designt, ist ja auch schon so, es ist ja auch ein Style, aber es soll für die Leute zugänglich sein. Und auch da schaffe ich Grenzen und Barrieren, indem ich keine Niedrigschwelligkeit habe, weil ich mich da nicht wohlfühle. Ja? Bei denen ist immer aber so, ich brauche ein Sofa und eine Kaffeemaschine. Das ist ein skandinavischer Spruch und dann kommen Menschen zusammen.
Ja, aber das ist, ich meine, es ist diese Haltung, ja, und da sind wir wieder beim Thema Macht, ja. Wenn jemand sagt, ich möchte, dass da das High-End und hochklassig und natürlich auch, ne, wir wissen alle, es gibt eben auch da Star-Designer und so, die dann eben durchgereicht werden, die das dann auch, die so Look-alike-Wohnzimmer, aber dann doch designt und so. Ja, aber das ist, ist schon sehr, sehr spannend und ich glaube, wir haben heute also kulturelle Bildung und New Learning und all diese Dinge, die kommen irgendwie dann in so einem grundsätzlichen Konzept und in so einer grundsätzlichen Frage, was will ich, wie wollen wir denn eigentlich leben in Zukunft, ja, kommen die sehr schön zusammen. Also wahnsinnig tolle, super Gedanken und auch die Hinweise auf das Buch. Wie hieß nochmal der Autor, den du eben genannt hast mit dem Shared Economy Geschichte?
Jeremy Rifkin war das.
Ja, das schickst du mir noch, das tue ich auch in die Shownotes rein, weil das finde ich nämlich spannend. Und da kommen wir jetzt zum Schluss, nämlich auch zu meiner Rubrik, die ich immer so pulsmäßig auch nochmal am Ende haben möchte. Was gibt es? Was empfehlen wir? Was könnten Dinge sein? News, die vielleicht spannend in dem Thema, in diesem Themenfeld sind. Hast du irgendwas noch, was du außer dem Buch von dem...
Ja gut, es ist ja eine alte Geschichte. Also da kann man natürlich und zu dritten Orten. Im Moment ist eher so, dass wir sehr viel, glaube, es sehr viel im Fluss ist. Also dass es nicht was gibt. Und ich wäre jetzt auch gar nicht geneigt dafür, jemandem, also für alle Leute dasselbe zu empfehlen. Das ist ja genau dieser Fehler, den wir dann machen. Das ist diese eierlegende Wollmilchsau zu haben. Wir erleben zum Beispiel in dem Prozess um die dritten Orte. Also da sind wir gerade dabei. Da laden wir auch immer wieder Leute dazu ein. Jetzt gerade, weil wir in unterschiedlichen Aspekten sind. Wie gesagt, das Bauliche ist ja eine, dann aber auch, was soll dort gemacht werden? Das heißt, was brauchen wir für neue Lehr-Lernmethoden? Was brauchen wir für Konzepte? Was, also ganz, ganz viel in dem Ding. Und da zeigt sich sofort, dass man zwar Rahmen setzen kann, aber jeder muss es individuell für sich definieren. Mhm. Jeder weiß, in welcher Stadt lebe ich. Da ist jede Person für sich die Expertin. Und zu sagen, Offenbach sei wie Frankfurt oder wie Kassel oder wie Darmstadt, das ist albern. Ja, das ist eine völlige Fehleinschätzung und Fehlinterpretation, sondern am Ende muss ich diese Dinge mit den Leuten machen. Ja. Insofern würde ich auch nicht empfehlen, oh, lest dieses Buch und dann seid ihr ein Schlauer.
Dann ist alles drin, was ihr braucht.
Genau, sondern lest viele Bücher oder unterhaltet euch oder geht zu solchen offenen Konferenzen, zu solchen offenen Sachen, wo man in Austausch mit Leuten kommt.
Habt ihr denn da einen Hinweis? Kann ich das verlinken, wo ihr noch mal eine Veranstaltung habt, wo man hingehen kann?
Ja, also ich schicke dir noch zwei, drei Sachen dann irgendwie
das
jetzt
verlinke ich
mit,
dann,
wo wir das verlinken können. Aber im Prinzip sind wir alle mit denselben Fragestellungen unterwegs. Und die noch nicht unterwegs sind, die rufen mich, das ist dann so eine Prognose und das ist bei manchen dann schon eingetreten, die rufen mich dann nächste Woche an und sagen, oh, jetzt ist mein Bürgermeister gekommen und will von mir ein Konzept, wie wir zusammen mit der Musikschule oder zusammen mit dem jetzt irgendwie was machen. Also diese, oder wie wir unsere Innenstadt beleben oder wie wir irgendwie was, also wie wir da reinkommen oder wie wir Leute erreichen, die wir bisher nicht erreicht haben. Also es sind ja immer dieselben Fragestellungen, um die wir uns alle drehen. Und insofern, es gibt diese Einheitslösung, die meines Erachtens überhaupt nicht, aber es gibt natürlich diese Grundidee, und da hast du ja gerade von gesprochen, ein Grundbekenntnis auszusprechen, was grundlegend ändern zu wollen. Und das führt uns ja immer so von diesem, in der LKB haben wir das mal genannt, wir haben von Hilmar Hoffmann ausgehend, der ja in den 70ern so das Museumsufer geprägt und so in Frankfurt die ganze Sache gemacht hat. Und der hat ja Kultur für alle ausgeredet. Dann haben wir eine erste Konferenz gemacht, da haben wir gemerkt, das ist uns viel zu wenig, weil das ist genau dieses Professorale oder Machtdings von oben nach unten gedacht. Und dann war das nächste Kultur mit allen. Ja, aber auch das war uns wieder zu wenig. Und dann haben wir die nächste Konferenz gemacht, Kultur von allen. Ja, also diese Idee der Teilgebenden. Und das ist ja auch ein Teil der Kubi Academy, dass wir ja dass diese Grundidee da ist, dass alle Teilgebende werden sollen, ja, um möglichst Schwarmintelligenz, wir sind wieder bei den Begriffen, dahin zu kommen, dass ganz, ganz viele Leute ihr Wissen teilen, andere daran partizipieren. Und es ist ja auch immer eine Selbstermächtigung. Es ist ja immer eine Selbstermächtigung, wenn ich nicht erlebe, dass wir alle nur einem hinterherlaufen. Das ist ja wie im Moment diese Idee, wie wenn es nur noch eine Künstlerin gäbe und wer nicht Taylor Swift-Fan ist, der ist eigentlich nichts auf dieser Welt oder so. Sondern es gibt so viel Musik und es darf jeder so individuell sein und so hin und her und dann anderes zu erkennen. Und ich selbst kann auch Künstlerin oder Künstler sein oder dann halt Teilgeber in der Kubi Academy und kann sagen, boah, ich habe diese und diese Fähigkeiten, ich kann das hier ganz, ganz toll. Warum biete ich nicht einen Kurs an? Ja, warum mache ich nicht was?
Steffen, das ist doch super dann am Ende, ohne dass ich gesagt habe, machst du bitte Werbung. Vielen, vielen Dank dafür, für auch nochmal dieser Gedanke. Teilgabe ist für mich auch so ein Begriff, den ich sehr, sehr mag und das stimmt. Das hat uns eben absolut die ganze Zeit auch begleitet. Und vielleicht können wir ja noch mal drüber reden, machen wir was zu dritte Orte.
Sehr gern. Also auch darüber wäre auch ein reiner Podcast allein zu dieser Geschichte.
Weil natürlich, also ich weiß natürlich, dass auch manch einer, wie die Leute dich anrufen und sagen, jetzt habe ich hier auf dem Tisch liegen. Das ist ja eigentlich die Situation, der wir dann eben sagen, komm hier, kannst du mal eben, machst du ein bisschen, wir haben schon mal vorsortiert.
Natürlich.
Ja, und dann kannst du da, insofern, ja genau, es lohnt sich, das Thema greifen wir auf jeden Fall nochmal auf. Und ich habe noch zwei Sachen, vielleicht auch nochmal, weil wir ja über New Learning, das kann zwar dann alles wunderbar auch zusammengesprochen haben, nochmal ein Hinweis, das verlinke ich auch. Und zwar haben wir eine Trendstudie aufgetan durch Heavy Googling und eben diese ganzen Themen vom MMB Learning Delphi, sagt ihr das was? Also MMB-Institut, die eben sich auch um Bildung, wie entwickelt sich Bildung, kümmert. Und die haben vor allem digitales Lernen auch in den Blick genommen. Und das verlinke ich hier auch nochmal drunter. Das finde ich sehr spannend. Also den Learning Delphi Report 2022, 2023. Und was ich mir vorgenommen habe, ist noch ein anderer Report, nämlich der Bain Report, The Working Future. Da will ich auch noch mal, das habe ich selber noch nicht durchgelesen, aber vielleicht gibt das auch noch so ein paar Erkenntnisse. Es gibt auf jeden Fall sicherlich sehr viel auch zu New Learning und es ist immer die Frage, wie du sagst, aus welcher Perspektive blicke ich da drauf? Was ist für mich jetzt der Kontext, in dem ich mir das angucke? Und dann ist es eben gut, wenn man selber mal guckt, ach, das könnte interessant sein und das ziehe ich mir. Wenn dir im Nachhinein vielleicht noch mal was einfällt, du schickst mir auf jeden Fall die Hinweise, wie man mit euch bei euren Konferenzen da teilen. Natürlich, ne, es ist eben im Rhein-Main-Gebiet dann eher, aber
ja, wir sind auch bundesmäßig unterwegs. Also im September haben wir eine Konferenz in Celle, also als Bundeskonferenz, wo es auch um die Frage geht, kulturelle Bildung, was geht, ja, also so wirklich so in der Form, weil überall die Suche sind, du hast gerade Zukunft angesprochen und Zukunft ist halt nicht nur digital, aber sie muss immer im digitalen Raum mitgedacht werden. Also sie ohne das zu denken, das ist halt so das Ding, nicht zu sagen, die Zukunft liegt in der Digitalität, dann wäre das ein Erkenntnis, dass wir uns abschaffen oder weiß nicht wie oder wollen oder dahin arbeiten, sondern wir müssen es mitdenken, wir müssen mitgucken, was macht die mit uns, wie wollen wir sie gestalten, was bringt es uns auch für riesige Vorteile, für riesige Vernetzungsmöglichkeiten, für Kommunikations- und alle Dinge, die wir irgendwie damit haben. Es gibt zum Beispiel auch nächste Woche, weil du noch gefragt hast, jetzt selbst Kultur macht stark als großes Bundesprogramm.
Das hatten wir beim letzten Podcast, hatte ich das schon erwähnt, genau.
Genau, da ist am 6.6. ist Digitalität bei Kultur macht stark, eine Online-Veranstaltung zum Beispiel. Und da sind genau, wenn du das ansprichst, ist Zukunft, Labs for Future, Jugendfilm, Fernsehen, alle die Namen, all die Dinge, die beschäftigen sich natürlich alle mit dem Medium, weil wenn ich von jungen Menschen spreche, verbringen ihre meiste Zeit mit Medien. Ja, so ist es einfach.
Ja. Ich auch. Nein, gibt auch noch andere Dinge, aber so ist es richtig. Wir verlinken das alles drunter und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Steffen. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und wir sehen und hören uns sowieso in anderen Zusammenhängen und ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch und wie gesagt, gerne wieder und habe das auch sehr genossen, auch die anderen Sachen gleich auch von Ulrike, den Einstieg irgendwie zu hören und irgendwie zu machen. Also toll, dass ihr das macht.
Das war der Kulturpuls-Podcast der Kubi Academy mit Steffen Wachter. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen zu den Themen, die wir heute besprochen haben und freuen uns natürlich auch über neue Follower auf LinkedIn oder Instagram. Wenn ihr mögt, schaut auf unsere Webseite www.kubiacademy.de und stöbert durch die wachsende Bibliothek an Selbstlernkursen. Bis wir uns wieder hören, bleibt wissbegierig und inspiriert.